Ich habe eine Freundin, da dachte der Partner 5 Jahre lang, sie ist begeisterte Hikerin. Bis es irgendwann in irgendeinem Streit mal aus ihr rausgebrochen ist, dass sie Hiken schon immer scheiße fand.
Das kennt doch jeder. Also man hat doch Menschen in seinem Umfeld, da fühlt man sich erstmal grundsätzlich sicher und beruhigt. Das heißt eher, man kann gemeinsam dann gestalten, wenn eben auch mal Themen aufkommen. Und das ist einfacher, wenn ich die dann auch behutsam ansprechen kann, als die mit mir eben rumzuschleppen und irgendwann zu platzen. Kennen wir doch, wenn man da immer eine Maske aufsetzen muss. Das ist ultra anstrengend.
Das Image, und darum geht es nämlich eigentlich, das Image, was du da versuchst aufrechtzuerhalten, wenn das nicht deinem echten Wesenskern entspricht, dann frisst das unfassbar viel Energie. Es macht mega Stress und es macht halt auf Dauer krank, weil du ja irgendwie in den Ausgleich gehen musst.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalie Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Clausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Clausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Schön, dass du da bist. Danke, dass du eingeschaltet hast. Alle 3 Wochen erwartet dich ein neues Schwerpunktthema, das dir Orientierung gibt und neue Denk- und Handlungsräume eröffnet. Hier im Podcast und auf Social Media. Werde Teil unserer Community, abonniere den Podcast und folge uns auf LinkedIn und Instagram. So verpasst du nichts mehr. Wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Legen wir los. Wir wollen heute über radikale Ehrlichkeit sprechen. Ich habe davon noch nie gehört, ich oute mich, habe mich natürlich toll vorbereitet, aber jetzt wollen wir mal direkt den guten Einstieg finden. Liebe Ranghild, wir starten immer mit dir. Ist radikale Ehrlichkeit das Gegenteil von Lügen?
Interessante Frage. Radikale Ehrlichkeit genau sorgt dafür, dass du quasi dich selbst im ersten Moment nicht anlügst und dann andere auch nicht. Also es geht eigentlich darum, dass, und das geht zurück auf Brad Blenden, ich weiß nicht, vielleicht kennen ihn auch Leute, der hat 1994 das Buch Radical Honesty geschrieben. Das ist an sich ein gutes Buch, aber es wird sehr stark auch auf den Beziehungskontext gemünzt. Also ist jetzt, muss man nicht unbedingt lesen. Was er gesagt hat, ist, dass
das war radikale Ehrlichkeit.
Ein erstes Beispiel habt ihr da draußen jetzt gerade gehört. Es ist ein Buch, das muss man nicht unbedingt lesen.
Hier herrscht Vertrauen und es ist auch nicht
deshalb verlinken wir es nicht
Sicherheit.
In den Shownotes, weil so gut finden wir es
so,
nicht.
Bitte.
Nein, es ist ein gutes Buch. Ich wollte nur vorsichtig sein mit der Empfehlung, weil da geht es ganz viel um den Aspekt von sexueller Ehrlichkeit und in Beziehungen und Partnerschaften darüber sprechen, wen und ob und wie und was man mit anderen oder nicht gemacht hat oder möchte oder so. Von daher, das wollte ich nur sagen, eingrenzend dazu, dass unsere Hörenden ja wahrscheinlich sich eher für Job- und Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Auf jeden Fall ist die These, und die finde ich nämlich gut, dass wenn du inkongruent lebst, also wenn du versuchst, nach außen etwas darzustellen, was du nicht im Innen bist, entweder für ein Gegenüber oder auch in dir selbst, dass du irgendwie so ein Idealbild hast, dann ist diese Diskrepanz, diese kognitive Dissonanz, die dadurch entsteht oder dieser emotionale Bruch, das hat eine Spannung, die irgendwo abgebaut werden muss und die dir nicht gut tut. Und deshalb ist sozusagen radikale Ehrlichkeit das Gegenteil davon, nämlich wirklich das zu erzählen, was in deinem Inneren vorgeht. Aber jetzt auch nicht einfach so raushauen, sondern es geht darum, quasi verantwortungsbewusst und auch beziehungsfähig zu äußern, was dich im Innen beschäftigt.
Ich möchte direkt ein Beispiel. Also wäre das sowas wie, ja klar, ihr könnt alle übers Wochenende zu mir kommen und alle bei mir übernachten. Und eigentlich stresst es mich und ich habe gar keinen Bock auf so viele Gäste. Wäre sowas?
Ja, dann genau.
Okay.
Und das
also so wie du es formuliert hast, genau, würde man es dir gerade nicht abgekauft haben. Aber es könnte auch sein, dass du ja gerne Leute einlädst. Dann.
Aber genau sowas macht eben krank, weil du kannst ja Energie nicht einfach unterdrücken. Die geht dadurch nicht verloren. Du hast ja innerlich immer noch das Gefühl, ich habe keinen Bock. So, und dieser Widerstreit zwischen dem, was du image-technisch nach außen darstellst, weil du vielleicht die Suppe-Gastgeberin sein willst und die wahnsinnig flexible und oh, ihr könnt alle zu jeder Tages- und Nachtzeit aufstehen, rumlaufen, euch was zu essen nehmen oder so. Das Image, und darum geht es nämlich eigentlich, das Image, was du da versuchst aufrechtzuerhalten, wenn das nicht deinem echten Wesenskern entspricht, dann frisst das unfassbar viel Energie. Es macht mega Stress und es macht halt auf Dauer krank, weil du ja irgendwie da in den Ausgleich gehen musst.
Was heißt denn krank, genau? Also wie...
Ja, also es macht dich unwirsch. Du hast vielleicht irgendwann auch physiologische Themen, dass du irgendwie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Druckempfinden hast. Dann wirst du vielleicht ein bisschen nervöser, dann bist du gereizter, dann fällt es dir irgendwie schwer, Beziehungen gut aufrechtzuerhalten, weil es vielleicht irgendwann doch mal aus dir rausplatzt oder so.
Also man muss sich das ja wirklich auch in kleinen Dosen vorstellen, dass das Stress ist. Wenn du, also es ist ja nicht immer bewusst, aber nehmen wir mal an, eben du willst ein Image aufrechterhalten, dass du irgendwie ein Frühaufsteher bist. Jetzt was ganz Einfaches und bist jeden Montagmorgen um 7.30 Uhr in der Firma. Aber sitzt da vielleicht wie ein Häufchen Elend, willst aber dabei lächeln und findest es gar nicht anstrengend. Und alle denken immer, oh, der Paul, der ist aber so wahnsinnig fleißig und der ist so ein Frühaufsteher. Und du kriegst aber eigentlich dann gar nichts auf die Reihe, bist unruhig, bist gestresst, hast eine ganz kurze Zündschnur. Das ist ja eher anstrengend.
Das ist wieder ein Beispiel für eine gute Job-Personenpassung im Sinne von, bin ich eigentlich Lerche oder Eule, wäre schon ganz
zum
gut,
Beispiel,
wenn man das...
Ja.
Mit einbezieht, oder?
Genau, und dann denken ja Leute immer, radikale Ehrlichkeit hieße nun brutally honest zu sein. Aber brutally honest ist manchmal mehr brutal als ehrlich und vor allen Dingen eher dann radikal unreflektiert. Wenn man eben einfach so jetzt zu Paul gehen würde und sagen würde, sag mal Diggi, was machst du dir eigentlich vor? Ey, du steckst hier gar nichts, du performst nicht und ich bin echt enttäuscht von dir. Das wäre jetzt nicht im Bereich der radikalen Ehrlichkeit, weil es eben da gar nicht darum geht, jetzt einen Gefühlsausbruch zu haben oder so eine impulsgesteuerte Reaktion, in dem man dann jemanden vielleicht auch verletzt, sondern da ist es halt schon wichtig, mal zu gucken, okay, in was für einem Kontext spiegelt man das auch zurück. Und für mich persönlich ist radikale Ehrlichkeit eigentlich eher, dass man seine eigene Maske abnimmt, also das, womit man quasi das Gegenüber täuscht und das aber tut, ohne, pardon my French, dem anderen jetzt direkt einen in die Fresse zu geben.
Geht das überhaupt?
Ja.
Weil, also ich denke nur gerade, wir lernen ja alle irgendwie so ein bisschen so soziales Verhalten und so Höflichkeit und Bedanken, wenn man ein Geschenk bekommt. Wie kann man das dann alles im Erwachsenenalter wieder ablegen? Oder sollte man das überhaupt? Ist das nicht auch ganz schön?
Sich zu bedanken, wenn man was geschenkt bekommt, wäre wahrscheinlich eher, wie man, also eine Erziehungs- oder eine Haltungs- oder eben eine werteorientierte Frage. Jetzt wäre die Frage, ob man das Geschenk überhaupt haben wollte oder was da drin ist, einem nicht gefällt. Dann,
okay, aber da habe ich ein persönliches Beispiel. Darf ich das nennen?
Unbedingt.
Ja, ich wollte nur die Differenzierung herstellen zwischen... Ich glaube, Umgangsformen sind erstmal stehen außer Frage, dass man freundlich und respektvoll miteinander in Austausch tritt, glaube ich, ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Und dann wäre aber die Frage eben, was ist, wenn du ein Geschenk bekommst, was du entweder gar nicht erwartet hast oder es eben gar nicht dem entspricht, was du dir wünschst. Dann kennt man das schon bei Kindern, die vielleicht unterm Tannenbaum stehen und denken so, oh, ich mag es eigentlich nicht, danke. Nicht? Und dann wäre natürlich schwierig, weil man eigentlich ja erzieht, dass egal, was man geschenkt bekommt, man muss sich natürlich einmal Danke sagen, aber man muss sich vielleicht nicht über alles freuen.
Und ich glaube, das ist genau radikale Ehrlichkeit, weil bei einer radikalen Ehrlichkeit, und das verwechseln Menschen leider, und deshalb war es uns auch so wichtig, diese Folge mal zu machen, weil das auch natürlich gerade im Führungs- und Mitarbeitenden-Kontext eine Riesenrolle spielt. Radikale Ehrlichkeit bedeutet, sich selbst zu offenbaren, also über sich zu sprechen, anstatt über den anderen. Es geht dann eben nicht darum, wenn man ein Geschenk kriegt, irgendwie innerlich einmal tief Luft zu holen und dann zu sagen, was denkst du eigentlich, wer du bist? Kennst du mich überhaupt nicht, dass du mir sowas schenkst? Ja, das wäre eine 1A-Abwertung. Das hat mit radikaler Ehrlichkeit nichts zu tun. Und viele Leute reden sich dann so raus und sagen, na gut, ich bin halt so, aus mir muss es halt raus, ich bin halt radikal ehrlich. Nee, das ist nicht radikal ehrlich. Das ist einfach...
Das ist verletzend einfach.
Das ist verletzend, genau. Genau. Und radikale Ehrlichkeit fokussiert sich aufs Innen. Ich habe aus der Familie meines Mannes mal ein Kunstobjekt zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich fand das nicht schön. Das entsprach mir einfach nicht. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt dazu sage, dass ich das super finde, dann kriege ich vielleicht jedes Jahr irgendwie, vielleicht ist es eine Sammlerreihe, ja, vielleicht kriege ich dann irgendwie jedes Jahr so ein Ding geschenkt. Und dann wollte ich da irgendwie vorbeugen und habe gesagt, hey, ich freue mich total, dass du mich bedenkst und das ist für mich eine schöne Geste und darüber freue ich mich und dafür bin ich dankbar. Das Objekt an sich gefällt mir nicht und deshalb möchte ich es nicht mitnehmen, weil ich es bei mir nicht aufstellen werde. Und das war dann natürlich erstmal so ein bisschen ein Moment, bei dem alle auch so leicht gezuckt haben. Aber letztendlich hat das die Beziehung zu dieser Person meines Erachtens gefestigt, weil es halt einfach auch eine Form von Respekt ist, dann nicht einfach zu sagen, ja, schön, und immer wenn die Person vorbeikommt, holst du es aus irgendeinem Schrank wieder raus. Weil wenn du das regelmäßig machst, brauchst du eine Inventurliste für alle möglichen Besucher, bei denen du dann immer wieder irgendwelche Geschenke rausholen musst.
Kennen wahrscheinlich viele, die da gerade zuhören.
Ich habe eine Freundin, da dachte der Partner 5 Jahre lang, sie ist begeisterte Hikerin. Bis es irgendwann in irgendeinem Streit mal aus ihr rausgebrochen ist, dass sie Hiken schon immer scheiße fand.
Die Arbeitswelt verändert sich rasant und du fragst dich, welche Richtung dein Kind einschlagen sollte. In unserem kostenfreien digitalen Infoabend für Eltern am 19. Mai um 19 Uhr verraten wir dir, wie du dein Kind bestmöglich bei der Entscheidungsfindung unterstützen kannst. Nach einem kurzen Vortrag gibt es Raum für all deine Fragen. Anmeldung für das Zoom-Meeting über unsere Website und den Link in den Shownotes. Wenn wir jetzt mal den Business-Kontext dazu holen, wie würde sich da radikale Ehrlichkeit im guten Sinne äußern?
Ich finde es immer gut, das mit Gegensätzen zu machen.
Ja, ein paar Beispielsätze mal, wie es so richtig in die Hose geht und wie es cool ist.
Genau, ich finde auch, das ist auch super spannend. In Organisationen muss man schon auch geschult sein da drin, ne? Weil ich sag mal so, downward honesty ist ein bisschen gefährlicher als upward honesty.
Also Chef zu...
Genau, wenn jetzt zum Beispiel die Vorgesetzte zu ihrer Mitarbeitenden sagt, ich bin enttäuscht von deiner Leistung, dann ist das kein cooles Beispiel für Radical Honesty, weil das viel zu generisch ist und die Person es dann wahrscheinlich auf ihre Identität bezieht. Also irgendwie denkt, oh Gott, ich bin schlecht. Ich mach's nicht gut.
Als nächstes fliege ich
genau,
raus.
Genau, ganz genau. Das schürt Angst, da ist der Kontext von psychologischer Sicherheit überhaupt nicht gewährleistet. Umgekehrt, wenn jetzt die Mitarbeitende zu ihrer Vorgesetzten sagt, und das wäre dann eben Upward Honesty, ich bin enttäuscht von der Entscheidung oder die Entscheidung gefällt mir nicht, dann ist es wesentlich weniger brisant einfach in so einem Machtgefälle.
Glaubst du, dass sich das viele trauen, das jetzt Vorgesetzten zu sagen?
Vielleicht auch weniger, na klar, aber...
Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig bei dieser radikale Ehrlichkeit ist ja, dass man vielleicht da ein paar Sachen auch grundsätzlich voraussetzen muss, dass der Mensch oder das Individuum überhaupt möglich ist, das zu erlernen. Also das wäre zum Beispiel eine psychologische Reife, wäre so ein Thema, dass man natürlich überhaupt gelernt hat und eingeübt hat, in sich selber was wahrzunehmen, wie es einem gerade geht. Also wir bräuchten auch noch ein paar Schritte, die dazu führen, dass logischerweise man das überhaupt auch kann beziehungsweise erlernen darf, weil das natürlich im Affekt oder in der Schnelligkeit oder wenn so ein Machtgefälle ist oder ein hierarchischer Rahmen, dann brauchst du ja schon gewisse Rahmenbedingungen, ne? Also zum Beispiel, wir starten ja immer gerne im Innen. Das heißt, dass man überhaupt natürlich das Thema der Selbstwahrnehmung und der Introspektion, also innere Beobachtung, dem offen und dann das auch als Fähigkeit rausarbeitet. Weil ansonsten bleibt eben das, was Reinke jetzt sagt, radikale Ehrlichkeit so ein bisschen, ich habe es jetzt einfach mal gesagt und mich getraut. Und so ist es gar nicht gemeint, weil es soll eben keine moralische oder kein Schlagabtausch werden, wer ehrlicher ist und wer es endlich mal rausgelassen hat, sondern es soll eigentlich eine Entlastung werden für die Beziehungsgestaltung, um bessere Lösungen und Wege zu finden.
Oh, das finde ich total gut, dass radikale Ehrlichkeit eigentlich nicht zu einer Entlastung auf einer moralischen, rein denkenden, abstrakten Ebene führt, sondern weil es halt im Beziehungskontext stattfindet, ja eigentlich psychologisch oder physiologisch entlastet. Ne? Es macht dich ruhiger, es zahlt auf dein Vertrauen ein, du weißt, woran du bist. Ne? Klar.
Das kennt doch jeder. Also man hat doch Menschen in seinem Umfeld, da fühlt man sich erstmal grundsätzlich sicher und beruhigt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt natürlich nicht, dass immer alles heil ist, aber darum geht es hier ja auch gar nicht. Das heißt eher, man kann gemeinsam dann gestalten, wenn eben auch mal Themen aufkommen. Und das ist einfacher, wenn ich die dann auch behutsam ansprechen kann, als die mit mir eben rumzuschleppen und irgendwann zu platzen oder es nie zu erzählen und den Rahmen und zu verlassen. Ne? Das heißt, hier ja in Beziehung ist das doch, kennen wir doch, wenn man da immer eine Maske aufsetzen muss, es ist ultra anstrengend.
Und jeder von uns macht es ja auch, ne?
Immer wieder, ne? Das ist ja auch menschlich.
Also warum machen wir das?
Ja, das ist eben genau das, was man rausfinden muss. Warum fällt mir jetzt hier die Wahrheit schwer? Wovor habe ich eigentlich Angst? Ja, ganz häufig, und deshalb finde ich es cool, auch mal aufzuschlüsseln, wie man sowas machen kann, ist es schlichtweg die Angst, sich falsch auszudrücken. Also es ist mangelnde Übung und es ist manchmal auch so ein bisschen unangenehm und oh Gott, ich lobe es einfach lieber weg, dann habe ich es hinter mir so ein bisschen. Ja,
total. Ja? Also wir sind ja nicht unbedingt, das hat Sorge vor Konfrontation, Sorge vor aus der nächsten Liebe oder aus der Gunst zu fallen. Mhm. Angst, ursprünglich ja auch aus der Herde quasi gestoßen zu werden, nicht mehr gemocht zu werden, nicht mehr akzeptiert zu sein. Also da könnten wir jetzt 1000 Worte nennen, die wir, glaube ich, auch alle kennen, weil das natürlich, wenn wir jemanden mögen, fällt es einem ja fast noch, es ist ja noch fast herausfordernder, weil wenn wir den nie wiedersehen oder die Person, dann ist es vielleicht nicht so wild. Aber ansonsten ist es besser, es zu gestalten.
Ich finde es ganz schön, sich mal so ein Beispiel vorzustellen, dass zwei Menschen in einem Team zusammenarbeiten, also gar nicht das Hierarchiethema noch mit reinzubringen. Ich kenne das auch von mir selber. Wieso fällt einem das so schwer, ehrlich zu sagen, weißt du was, irgendwie hast du dich nicht so richtig vorbereitet auf unser Treffen hier, wo wir, keine Ahnung, gemeinsam einen Vortrag vorbereiten oder so. Also mir fällt es auch total schwer. Vielleicht könnt ihr da mal einmal so, an so einem Beispiel das immer durchdeklinieren.
Ich glaube, man kann wahrscheinlich noch viel simplere Beispiele nennen, dass zum Beispiel einige Menschen sind ja sehr unterschiedlich mit Lärm und mit Geräuschen. Und wir kennen ein Beispiel von einem sehr, sehr verbundenen Team und die sitzen eben zu viert oder fünft in einem Raum und zwei, drei sprechen total gerne. Es ist wie so ein das reguliert so beim die Projekte gestalten und noch tippen. Und ein, zwei, denen ist es im Grunde zu laut, aber die wollen eigentlich gern nicht aus diesem Raum raus. Also die konnten ganz lange gar nicht das formulieren, dass sie irgendwelche Regeln finden, wo man zum Beispiel zwischen 2 und 3 mal eine kleinere Ruhephase hat. Oder wenn jemand eine laute Geschichte privater Natur, dann die lieber irgendwie bei der Kaffeebreak oder was auch immer erzählt. Oder alle mit einbindet und sagt so, jetzt arbeiten wir wieder.
Ist auch wieder Jobcrafting, oder? Was man dann da macht.
Ja, absolut. Deshalb funktioniert unser Kurs so gut. Da muss man einfach sagen, da haben wir genau dieses Feedback. Ne? Eine Stellschraube vom Jobcrafting ist die Beziehungsregulation von deinen arbeitsrelevanten Beziehungen. Also da kannst du dich fragen, von wem möchte ich mehr Beziehung oder mit wem möchte ich weniger, welche Beziehung möchte ich anders, welche möchte ich neu aufnehmen oder welche will ich vielleicht auch loswerden, weil ich so krass genervt davon bin. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Es kostet innere Überwindung, weil wir immer so auf Harmonie getrimmt sind und im sozialen Gefüge von einem Unternehmen geht es natürlich auch noch ein bisschen darum, wie steuert man auch sein eigenes Fremdbild. Ne? Da bist du ja schon wieder bei diesem Image-Thema. Sagen wir mal, ihr haltet jetzt eine Präsentation zusammen, ja, das Beispiel, was du gerade aufgegriffen hast. Und du bist einfach schrottgenervt danach, ja. Und dann hat sich das emotional aufgestaut und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir es uns manchmal nicht trauen, weil wir merken, wie agitiert wir innerlich sind und wie viel Brass wir haben oder wie enttäuscht wir sind und wie emotional sich das wirklich in der Intensität anfühlt. Und dann traut man sich manchmal selbst nicht, weil man denkt, oh Gott, also mit so viel Emotion, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, ja. Das kennt man ja auch, dass man irgendwie im Eifer des Gefechts, also ich zumindest, dann vielleicht ein paar Worte verliert, die man erstmal noch durchs Köpfchen hätte schicken sollen.
Da bist du dann nur radikal.
Da bin ich dann brutal, aber nicht radikal.
Das wäre zum Beispiel die Fähigkeit der Selbstregulation. Überhaupt ja eine Impulskontrolle zu haben und die Emotionen zu regulieren zu können und die wahrzunehmen. Also Wahrnehmung und dann kommt eigentlich Selbstregulation.
Das heißt frühzeitig ansprechen oder bevor man so richtig schon aggressiv innerlich sich fühlt?
Ja, also das kommt eben darauf an, was für eine Reizbarkeit du auch hast. Ne? Also ich persönlich, wenn ich jetzt in so einer Präsentation sitze und dann merke ich vielleicht, die Person hat sich überhaupt nicht vorbereitet, alles durcheinander, keiner kann folgen, die Dramaturgie ist für den Arsch, die Inhalte, ja, ich merke schon, wie ich mich aufrege. Nee, auf jeden Fall, dann ist das ja schwierig, erstmal so einen Regulationsmoment. Also es kann ja sehr schnell gehen, dass man hochfährt. Aber ich finde es total richtig, was Johann sagt. Also erstmal Kontext, in dem man Feedback gibt, ist total relevant und eben auch sozusagen die Verfassung, in der ich selbst bin. Und wer gut radikal ehrlich sein kann, der ist eben in der Lage, sich zu regulieren. Also erstmal in einen Zustand zu kommen, in dem er oder sie nicht mehr so agitiert ist. Zurück zu diesem Präsentationsbeispiel. Dann ist jetzt der Teil von der Person vollkommen unstrukturiert gewesen. Kein Mensch konnte folgen. Alle sind so ein bisschen unruhig geworden. Und du hast dich zusätzlich geärgert, weil ihr ein anderes Abkommen hattet. Du bist enttäuscht, weil du das Gefühl hast, eine Vereinbarung wurde gebrochen. Ne? So, also es ist dann auch sehr komplex, was übrigens auch ein Grund ist, warum Menschen nicht so gerne radikal ehrlich sind, weil es ihnen mühsam vorkommt, diese ganzen Ebenen auseinander zu dividieren. So, und weil du das vielleicht nicht so besonders gut kannst und noch nicht geschult darin bist, würdest du dann danach sagen, boah, ey, ehrlich gesagt, und so leiten wir ja pseudomäßig die radikale Ehrlichkeit ein, ehrlich gesagt, das war einfach richtig schlecht. Die Präsentation war einfach richtig schlecht. So, das ist zwar vielleicht dann ein Ausdruck deines Gedanken, aber es ist keine echte Selbstoffenbarung, ja. Und radikale Ehrlichkeit, nur um das mal in den Gegensatz zu stellen, ist erstmal eine Selbstoffenbarung. Das heißt, du beobachtest, was nehme ich wahr, was fühle ich. Das ist das, was Johann gerade meinte, mit sich überhaupt selbst wahrnehmen zu können, das beschreiben zu können, Gefühle halten zu können. Wir haben auch eine Top-Folge zu emotionaler Intelligenz aufgenommen. Die passt wirklich super dazu. Und dann das Dritte, was ist eigentlich passiert? Und dann musst du lernen, eben eine Erfahrung zu beschreiben und nicht eine Story, weil eine Story eine Interpretation ist. Ja? Die Story wäre sowas von, ja, du hast mich halt absichtlich hängen lassen, weil du mit mir eine Vendetta hast oder irgendwie sowas, ne? Was sich die Leute da wild in ihrem Köpfchen ausmalen. So, wenn du das aber nicht machst, würdest du vielleicht sowas sagen wie, du, weißt du was, wäre es jetzt okay, dass ich dir mal ein Feedback gebe? Also erstmal um Erlaubnis fragen, ja? Und dann eben sehr konkret sagen, weißt du, während deiner Präsentation bin ich irgendwie total unruhig geworden und ich für mich konnte den roten Faden irgendwie nicht halten oder finden. Mir persönlich in meiner Arbeit ist Klarheit total wichtig und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir beim nächsten Mal die Vorbereitung so gestalten, dass wir die Präsentation vielleicht mal zusammen durchgehen oder sowas. Ne? Das wäre radikal ehrlich.
Was ich mich da jetzt aber frage, jetzt stellen wir uns mal vor, diese beiden Menschen, die in einem Team zusammenarbeiten und die Präsentation gemeinsam vorbereiten, die sind auch noch privat total dicke befreundet. Mhm. Wie kriegt man das gut hin?
Der kann ich gleich einmal beschreiben. Ich glaube, vorher kommt nochmal dieser Perspektivwechsel auf diese radikale Ehrlichkeit, ist eben nicht, dass man alles hier rausrotzt, das haben wir schon gesagt, sondern dass es auch diesen Austausch und diesen Verbindungsrahmen gibt, also dass man im Grunde ja lockerer überhaupt auch in Beziehungen freundschaftlicher Natur oder auch mit Partnern, Ehepartnern, wie auch immer, überhaupt gehen kann, weil man einen Kommunikationsstil und ein Bindungsverhalten entwickelt hat, also was gemeinsam gewachsen ist, wo man eben dann respektvoll und wertschätzend, aber wie Rangel gesagt, total klar und mitfühlend sagen kann, hey, das war irgendwie heute, habe ich mich in dieser Präsentation, da fühlte ich mich auch von dir als Freundin nicht ganz abgeholt vielleicht. Das dürfte man dann sagen, wenn man damit ja Übung hat. Ansonsten würde es natürlich rüberkommen vielleicht als große Kritik, aber auch das würde voraussetzen, dass man dann eben Frustrationstoleranz auch
entwickelt. Also mehr machen, damit es nicht so eine hohe Schwelle wird?
Ja, ich finde es gerade so spannend. Ich hänge meinen eigenen Gedanken nach. Nicht, dass die spannend werden, sondern deine Frage. Weil das ist doch irgendwie interessant, dass du quasi sagst, okay, wenn man befreundet ist, ist es noch schwieriger. Ja, es ist spannend, weil eigentlich sollte es ja so sein, dass wenn man eine Vertrauensbeziehung hat, ja schon klar ist, was übrigens bei der radikalen Ehrlichkeit sehr wichtig ist, eine Intention zu benennen, ja, also zu sagen, warum einem das wichtig ist, dass man jetzt das Feedback gibt. Und bei einer privaten Beziehung sollte ja klar sein, dass die Intention ist, in dieser gemeinschaftlichen Verbindung zu sein und zu bleiben und die positiv zu gestalten. Also genau, ist wahrscheinlich auch typabhängig. Also erstmal ist es sowieso typabhängig, wem fällt es leichter und schwerer. Also wenn man vielleicht ein bisschen schüchterner ist, ist es eventuell schwerer. Wenn man kooperativer ausgerichtet ist, ist es vielleicht auch schwerer, als wenn man eine höhere Wettbewerbsorientierung hat. Das kann sein, aber es ist auch ein interessanter Aspekt, sich zu fragen, fällt es mir eigentlich privat oder beruflich schwerer, ehrlich zu sein.
Wie wäre es bei euch?
Ich glaube, das ist immer für mich eine Herausforderung, weil ich eigentlich immer davon ausgehe und hoffe, dass man quasi gemeinsam zu einer gewissen Erkenntnis kommt und daraus sich eine andere Handlung und Haltung irgendwie entwickelt. Aber insofern fällt es mir irgendwo schwer. Ich glaube, bei ganz nahen, ich glaube, das entwickelt sich gerade total. Ich würde sagen, früher war es wahrscheinlich im Privaten manchmal herausfordernder, das wirklich ehrlich zu sagen oder ganz ehrlich zu sagen. Und das hat sich aber, glaube ich, in den letzten Jahren total verändert.
Also das Radikalste wäre ja, ich glaube, ich bin in beiden Situationen einigermaßen okay da drin. Entspricht
ich
ja auch
sagen,
meinem
extrem gut, oder?
Nee, es gibt ein Thema.
Frage wäre ja noch, wie man es dann kommuniziert, ne?
Genau, also erstmal ist die. Also, vielen Dank.
Also erstmal
gibt Einblick in was, was hier hinter den Kulissen passiert.
Es geht ja erstmal darum, genau, finde ich auch einen spannenden Aspekt, dass die Leute bei radikaler Ehrlichkeit erstmal darauf gepolt sind zu denken, was man sagt. Also dass man alles sagen muss, sozusagen. Und genau wie du gerade meintest, geht es, glaube ich, viel stärker ums Wie als um was, weil radikale Ehrlichkeit beschreibt vor allen Dingen, wie man das, was im Innen los ist, tatsächlich äußert. Ich glaube, ich bin generell wahrscheinlich eher ein bisschen zu brutal direkt als radikal ehrlich. Das muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich eher mein Lernfeld, da noch ein bisschen smoother zu werden. Ich habe aber einen Punkt, bei dem es mir total schwerfällt, ehrlich zu sein. Und zwar, wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Selbst- und Fremdbild maßgeblich voneinander getrennt
sind.
Okay,
spannend.
Also, wenn Menschen vor mir sitzen und sagen, ja, ich bin ja so krass strategisch und super unternehmerisch und also das, was zu mir am besten passen würde, wäre ja jetzt, sich irgendwie im Startup selbstständig zu machen. Wenn das meine Kunden sind und mein Auftrag ist, da radikal ehrlich zu spiegeln, dann kann ich es gut. Wenn ich die bei einer Party treffe und ich merke, oh, puh, das hier, das brauche ich gar nicht erst zu versuchen, weil da müsste ich stundenlang und bei Anno dazu mal anfangen, dann merke ich, dass ich dem aus dem Weg gehe. Also das ist schon für mich so ein kleiner Fallstrick, dass ich dann das eher durchwinke und einfach mir die Mühe nicht mache. Und das habe ich mir aber auch vorgenommen, dass ich das verändern möchte, weil, und da kommt es eben genau zu diesem Schmerz, wenn man nicht radikal ehrlich ist, weil das schon dann länger mit mir sitzt. Also ich kann das nicht
fragen,
so gut
warum
ab.
Warum musst du auch auf einer Party irgendwelchen Leuten unbedingt
aber,
alles ehrlich feedbacken?
Genau, aber es ist ja nicht so, dass du immer nur unbedingt etwas ehrlich sagen musst, sondern es geht ja auch darum, dass du keinen Eindruck hinterlässt, der eine bestimmte Meinung sozusagen nach sich ziehen lassen könnte, sondern dass du auch eben Dinge nicht einfach weglässt oder so. Weil ich finde schon, deshalb meine ich, das nehme ich mir vor, diese Inkongruenz, diese Diskrepanz, dass dann das Gegenüber vielleicht dachte, oh, die sieht's genauso wie ich, ja, nur weil ich einfach keinen Bock hatte, mir die Mühe zu machen, die nagt schon im Nachhinein an mir. Also dann müsste ich so konsequent sein, dass ich dann wenigstens weggehe und dass da einfach im Gespräch überhaupt nicht verbleibe, so, ne? Also das ist mein Fallstrick, ansonsten glaube ich.
Genau, das finde ich einen total spannenden Punkt, weil man könnte hier natürlich auch die Hypothese aufstellen, dass man in einem informellen Setting auf einer Party dann eben überlegt, ist das meine Ambiguitätstoleranz und meine Frustrationstoleranz, wenn jemand anderes sein Selbst- und Fremdbild nicht so überein hat, wie man sich das wünscht, ne? Ob man da eingreift. Ich glaube, was du ja meinst, ist, dann stehe ich für mich quasi noch authentisch gerade oder eben, ob man dann das Gespräch einfach verlässt, weil was natürlich der große Unterschied zu unserer Beratung ist, dass es einen geschützten Rahmen gibt, in dem wir respektvoll, werteorientiert und mit einer richtigen Diagnostik ja auch einen Ausgangspunkt haben, um dann wirklich sowas von wertschätzend, respektvoll einen Weg aufzuzeigen, der eben in das Wachstum geht. Und das heißt nicht immer, dass man danach nicht auch mal müde ist, aber es ist eben so, dass man dann damit viel, viel gelassener und ehrlicher umgehen kann. Und das ist eigentlich das Tolle sowieso an diesem Prinzip, wenn man mal alles, was sonst manchmal vielleicht auch für Bullshit-Bingo da mit radikaler Ehrlichkeit verbunden wird, ist das Schöne, ist es, dass da eigentlich wieder darum geht, dass man sich richtig begegnet und dass eben auch unterschiedliche Meinungen voraussetzt und darin eine Toleranz und eine Ambiguitätstoleranz, auch einen Ambivalenzen auszuhalten, das ist, finde ich, ein super Punkt und der macht das eben und deswegen steht er wahrscheinlich radikal vor, weil das dann nochmal so ein A, sich gut verkauft und B, natürlich auch nochmal so ein Mindshift ist.
Ich habe nochmal ein Beispiel aus dem privaten Leben mitgebracht, das finde ich total spannend, weil ich das so häufig im Umfeld mitbekomme. Stellt euch mal vor, es sind zwei Menschen total dicke befreundet wieder und verstehen sich grundsätzlich gut auf ganz vielen Ebenen. Und die eine Person möchte immer mit der anderen verreisen. Und die andere kann sich das aber so gar nicht vorstellen. Das, finde ich, ist so ein schönes Beispiel, was wir auf unterschiedliche Kontexte übertragen können. Und die Person traut sich nicht zu sagen, ich will aber mit dir nicht verreisen, weil ich mir das irgendwie mit dir gar nicht vorstellen kann. Und macht das aber nicht und windet sich immer so raus und hat dann immer schon was anderes geplant oder so, weil sie Angst hat, die Person zu verletzen, wenn sie sagt, ich kann es mir mit dir irgendwie nicht vorstellen und ich mag dich trotzdem total gerne.
Genau, also wenn wir das jetzt mal so durchdeklinieren, dann würde man im Sinne der radikalen Ehrlichkeit ja erstmal die Intention erklären, ne? Also erstmal zu sagen, hey, ich genieße unsere Freundschaft, ich bin total gerne mit dir im Kontakt, ich möchte auch weiterhin mit dir im Kontakt sein und dass wir uns treffen und so. Ich persönlich möchte im Moment nicht eine gemeinsame Reise vornehmen, weil ich meine Reise mit meinem Partner machen möchte oder weil ich in der letzten Zeit auch gemerkt habe, dass wir ein unterschiedliches Kommunikationsbedürfnis haben. Ich habe viel mehr Ruhebedürfnis und ne, so könntest du das auch theoretisch inhaltlich begründen, wenn du willst. Oder du sagst halt einfach, hey, für mich kommt das im Moment nicht in Frage. Gleichzeitig hat es nichts mit der Qualität unserer Beziehung zu tun. Ich freue
also
mich,
man muss es nicht begründen.
Nee, überhaupt nicht. Musst du gar nicht. Aber die Ich-Botschaft ist eben das Entscheidende. Ja? Also nicht zu sagen, du bist verkehrt und deshalb bin ich nicht mit dir in Urlaub, sondern zu sagen, hey, für mich brauche ich im Moment einfach andere Dinge. Und letztendlich kann man in so einem Gespräch ja auch eine Vorbildfunktion innerhalb der Verletzlichkeit einnehmen. Ne? Dass man irgendwie sagt, hey, weißt du, mir fällt das jetzt auch irgendwie total schwer, das zu sagen, weil ich eben Angst habe, dich damit zu verletzen. Es ist aber überhaupt nicht verletzend gemeint. So.
Voll gut.
Meine kleine Nichte, die sagt immer einfach zu Leuten, ich mag dich nicht. Also wenn die nicht mit jemandem spielen will oder so, dann sagt sie immer, ich mag dich nicht.
Ist ja auch eine Ich-Aussage, ne?
Ja, also genau. und wenn man das jetzt auf den Erwachsenenkontext überträgt, dann ist es ja zum Beispiel auch so, dass man manchmal mit KollegInnen zusammengewürfelt ist, die man einfach irgendwie nicht so gerne mag. Weil, und das ist dann das Entscheidende für die radikale Ehrlichkeit, man sich auf eine bestimmte Art und Weise fühlt, wenn man mit diesen Personen zusammen ist. Und in der Beziehungsgestaltung, im Jobcrafting, also wie zum Beispiel auch ein ganzes Kapitel da in unserem Online-Kurs.
Macht auf jeden Fall mal den Kurs, das ist eine gute Basis.
Diesem Kurs gewidmet ist, genau, geht es eben dann darum zu sagen, okay, wie entlastet man auch diesen Beziehungsraum, in dem man sich zeigt? Also vielleicht ist es da dann auch einfach entspannter, wenn man erstmal ein bisschen klarer geäußert hat, wer eigentlich welche Position hat. Und dann sollte man natürlich auch nicht sagen, ich mag dich einfach nicht, du passt mir nicht irgendwie, sondern dann wäre es vielleicht sowas wie, hey, was mir wichtig ist, ist, dass wir hier zusammen gut arbeiten. Ich stelle aber für mich fest, dass ich in deiner Gegenwart häufig sehr angespannt bin. Zum Beispiel tritt das sehr häufig auf, wenn du, keine Ahnung, vor mir laut telefonierst, dabei deine Füße auf den Tisch legst und nebenbei noch laut und mit vollem offenen Mund einen Apfel isst oder
okay,
so.
Okay, das ist aber wirklich
sehr spezifisch.
Da kriege ich jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich mir vorstelle, dass ich das sagen muss.
Ja, aber ich glaube, bei der radikalen Ehrlichkeit gibt es ja auch, das ist sehr auf sich selbst bezogen. Erstmal brauchst du deine eigene Reife. Das heißt, ich glaube, es verändert sich schon total viel, wenn du nur die ersten 70%, die Rangelt beschrieben hat,
oder die ersten 30.
Dass du dir klar darüber bist, dass das ein Arbeitskontext ist, wo du möglicherweise auf privater Ebene vielleicht mit ein, zwei nicht so gerne so viel machen möchtest und du dir jetzt vornimmst, eben zu schauen, wie du das gut entwickeln kannst. Also man muss bei radikale Ehrlichkeit nicht immer direkt noch was ausdrücken, aber weil man kann ja auch erstmal sich selber gegenüber ehrlich sein. Das würde wahrscheinlich schon ziemlich viel bringen, ne?
Das finde ich eine super Übung. Ehrlich gesagt mache ich das auch, um nicht zu brutal zu sein. Und zwar kannst du an diese Person, mit der du eigentlich gerne was klären möchtest, mal einen Brief schreiben. Und den Brief schreibst du mal so, als würdest du das mit der radikalen Ehrlichkeit voll drauf haben und wie würdest du das dann eigentlich formulieren? Ja?
Ohne den abzuschicken?
Ohne den abzuschicken, sondern einfach als Übung, ja, oder eben auch mit einer Freundin mal ein Rollenspiel zu machen, das hilft auch total. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass das im Team natürlich schon wichtig ist, auch ehrlich zu sein. Also wir hatten jetzt neulich so eine Situation, da hat ein Großteil des Teams das Gefühl gehabt, dass sich jemand anders im Ton vergriffen hat. Und da bin ich dann eben sehr deutlich geworden und habe gesagt, Leute, ihr müsst das dann auch mal in der 1:1 Beziehung besprechen. Und zwar nicht, um den anderen zu dissen oder den irgendwie zu degradieren, sondern um einfach zu erklären, wie das ankommt. Ja, der Mensch meint es ja vielleicht gar nicht böse, aber bei radikaler Ehrlichkeit geht es darum zu sagen, was nehme ich wahr, wie fühle ich mich und wie kann ich genau das auch spiegeln. Und in Teams, glaube ich, ist es deshalb wichtig, weil erstens das die Lernfähigkeit total erhöht. Es erhöht auch die Effektivität, weil du überhaupt nicht mehr so ein Bullshit-Bingo machen musst, wenn du dich mit irgendwelchen Images immer versuchst, quasi so möglichst smooth zu verhalten und die echten Gefühle nicht auszudrücken, dann hast du schon ganz schön viele Verluste auch auf dem Weg, also energetische Verluste. Und natürlich geht das nur im Rahmen psychologischer Sicherheit, aber letztendlich sind Qualitäten von Entscheidungen besser, weil du dich auch mal traust zu sagen, nee, das sehe ich eigentlich anders oder ich würde es eher so machen.
Fehlerkultur wird besser. Hm?
Ja, genau, du wirst innovativer. Also das ist schon wirklich im Unternehmen relevant. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal überlegen, dass es so viel digitale Kommunikation ja jetzt im Moment gibt, ne?
Genau, das wollte ich auch fragen. Wie ist das mit Remote Work und alle sitzen im Homeoffice, ja, vielleicht an unterschiedlichen Enden des Erdballs?
Ja, ich meine, gerade die verkürzte Kommunikation oder häufig ja aus praktischen Gründen verkürzte Kommunikation über eine Teams-Nachricht oder Ähnlichem führt ja dann dazu, dass das auch viel interpretativer ist. Bedeutet im Grunde, dass die Sicherheit und die Stabilität und die Rahmenbedingungen viel klarer sein müssten, bevor man das eigentlich richtig gut kann. Und dann würden wir denken, dass es wahrscheinlich immer noch wichtig ist, dass du dir mindestens über Teams oder ähnliche Videocalls ab und zu die Zeit nimmst, eben so ein Sit-In zu machen oder eben wirklich das Team dann auch ab und an natürlich wieder live und in Farbe, dass die sich begegnen können, weil das schon stärkt, weil man natürlich merkt, dass dadurch auch ein bisschen Abstand generiert wird.
Ich finde das super spannend, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt zwei verschiedene Richtungen. Die eine Richtung ist, dass dadurch, dass diese Kommunikation so kontextarm ist, die manchmal ein bisschen harscher klingt, als sie eigentlich gemeint ist. Also ich habe es super häufig, dass mir irgendwelche Leute eine Teams-Nachricht schreiben und ich denke, oh, das ist aber jetzt ganz schön direkt hier. Und wenn ich dann persönlich mit denen spreche und die das einordnen in Kontext, dann hört sich das schon ganz anders an. Auf der anderen Seite, finde ich, gibt es aber auch genau das Gegenteil. Und das nervt mich dann auch richtig, wenn es so eine übertriebene digitale Höflichkeit ist, um eben genau dieser Gefahr entgegenzuwirken. Und das, glaube ich, ist so eine Hypothese, können wir über die nächsten Wochen und Monate mal beobachten, liegt zum Teil auch ein bisschen daran, dass wir im Umgang mit KI ja auch überhaupt nicht mehr gewohnt sind, dass irgendwas ambivalent oder widersprüchlich ist oder dass man irgendwie sich auseinandersetzt. Also das ist ja wirklich das Gegenteil von radikaler Ehrlichkeit, wenn man sich in diesen Echokammern aufhält. Also sagen wir mal, man hat jetzt irgendwie Stress mit einer Person, dann würde ich es überhaupt nicht empfehlen, einfach eine Slack, Teams oder E-Mail-Nachricht loszuschicken, sondern dann würde ich sagen, hey XY, du, ich habe das Gefühl, das ist ein total sensibles Thema, hast du mal 15 Minuten, dass wir drüber sprechen können? Ne? Das finde ich super wichtig, um eben diesen Kommunikationsmissverständnissen entgegenzuwirken.
Ja, total, und das eben auch wieder dann in diese Beziehung reinzubringen und nicht zum Beispiel vor anderen oder jetzt, ne, wenn man auch ein Team-Meeting hat, das ist auch total wichtig. Also es braucht eben diesen Rahmen und die Sicherheit und die psychologische Sicherheit, die Rangit ja auch angesprochen hat. Und dann wächst das Vertrauen mit der Zeit eher paradoxerweise, weil man eben auch nicht immer denkt, vielleicht meinte die Person was ganz anderes.
Voll.
Weil unsere Gestik, ja, und Mimik, die ist ja auch sehr aussagekräftig. Und das heißt, das zerreißt nicht nur einen innerlich, wenn man eigentlich denkt, das war richtig furchtbar. Das siehst du dann im Gesicht quasi an, aber sagt, nee, das war schon sehr schön. Und dann denkt das Gegenüber natürlich auch, okay, darauf kann ich eigentlich nicht richtig vertrauen.
Sehr schön. Wir haben ja angekündigt, zum Schluss gibt es immer einen richtig heißen Tipp von Ranghild, den man direkt umsetzen kann. Also quasi im nächsten Meeting, in der nächsten Mittagspause oder wo auch immer ihr euch gerade in eurem Leben befindet. Ich fände es ganz schön, weil wir das jetzt in der Folge nicht so viele Beispiele hatten, wenn wir uns mal von dir einen Tipp abholen, wie man mit seinem Vorgesetzten oder seiner Vorgesetzten, das kann ich nicht. Ihr wisst, was ich meine.
mit der vorgesetzten Person, genau.
Wie man da radikale Ehrlichkeit üben kann. Also die Hierarchiestufe nach oben. Weil ich glaube, das fällt ganz vielen besonders schwer. Hast du da was?
Ja, erstmal mit einer Intention einsteigen, weil wenn man sich auf eine gemeinsame Intention einigt, dann wird das Feedback nicht so persönlich genommen, sondern im Sinne des Ziels und der Sache betrachtet. Dann immer in Ich-Botschaften sprechen, also immer sagen, ich empfinde es so und so oder ich fühle mich so und so, für mich ist es auf diese Art und Weise. Und dann, wenn du innerlich denkst, du bist, dann sagst du stattdessen, ich erlebe dich als. Das verändert schon mal total viel, weil du dann eben mehr bei dir bleibst. Und in der Vorbereitung, total wichtig, leg dir ein Blatt Papier mit zwei verschiedenen Seiten an. Und auf die eine Seite schreibst du deine Story, also die Interpretation. Ja, die wollen mir irgendwie was, die hat mich auf dem Kieker, die übersieht mich immer, die nimmt mich nicht ernst oder was auch immer deine innere Interpretation, deine Story ist. Und auf die andere Seite schreibst du daneben mal die konkrete Erfahrung. Also was ist wirklich passiert? Denn ich glaube, dass so eine Erfahrung quasi Daten sind, die du sammelst aus der Beobachtung, plus das innere Erleben, was du hast. Und es geht eben genau darum, diese Daten und das innere Erleben zu beschreiben und das auch immer nur im 1:1 mit der vorgesetzten Person machen, also vielleicht noch mit HR, aber nie vor einer Gruppe. Und ja, mit einer guten Vorbereitung, glaube ich, entlastet das Führungspersonen auch, wenn sie auch mal ein ehrliches Feedback bekommen.
Finde ich einen super Tipp. Also schnappt euch mal ein Notizbuch und das kann man ja auch, wenn eine vergangene Situation, wo man das vielleicht nicht geschafft hat, kann man ja auch damit nochmal gut durchspielen und das dann mal für eine nächste Situation gut vorbereiten. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Erzählt uns auch gerne von euren Erfahrungen, ob das geklappt hat oder was ihr vielleicht dazu noch braucht. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bitte folgt uns auf allen Kanälen, die wir so zu bespielen und die wir so zu bieten haben. Und wir freuen uns natürlich über 5-Sterne-Bewertungen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.